was unser Bruder uns mitteilt, was unsere beiden Brüder uns mitteilen. Man kann es schon entweder heute Abend oder morgen im Laufe des Tages bei uns auf der Seite gucken. Arche Lübeck, da haben wir das dann alles veröffentlicht. Und wenn jemand CDs haben will, dann schreibt mir eure Adresse auf und schmeißt sie da in den braunen Kasten an der Tür. Dann weiß ich, wer CDs haben will von diesem Abend, denn dann mache ich euch die auch noch. Bitte schön.
Hi, Shalom. Ich will noch wieder sagen, wir haben diese Prospekte draußen und da gibt es unsere Kontaktinformationen, Webpage, also wo man kann, findet weiter die Lehre. Ich wurde auch gefragt über Spenden und so. Also es gibt hier auch, wir haben in Deutschland ein Bankkonto, Haus Mitzvah, das ist nicht unser, aber die bekommen Spenden für uns und 100% davon wird weitergegeben und es wird auch anerkannt für Steuer. Ja, und Steuerbescheinigung, Dankeschön. Und dann kostet es nicht so viel, mit die Bankgebühren nach Israel zu schicken und so. Ja.
Machen wir nach anderthalb Stunden nochmal 5 Minuten Pause, ne?
Nach anderthalb Stunden, ja. Kein Problem. Israelische Stunden oder deutsche Stunden?
Es ist
ein bisschen anders, israelische Stunden. Also jetzt ist... Also, anderthalb Stunde, das heißt 3.40 Uhr, 20 vor 4. 20 vor 4. Ja, wer wird meine Hilfe sein und sagt mir 20 vor 4? Pausezeit. Weil ich.
Die Glocke wieder dahin gelegt.
Jemand muss mir helfen damit.
Die brauchen wir nur zum Anfang gemacht.
So, okay, ihr Lieben. Wir gehen weiter. Es ist so viel Material, so viel kann man erzählen. Zeit ist nicht genug. Immer. Wenn ich rede noch über die Amalekiter, Gott sagt, er wird sie vernichten. Warum? Warum Gottes Liebe, seine erste Botschaft an Menschheit ist Vernichtungsbotschaft. Das war der erste. Dieses, was Gott sagt, Moses, schreib es, das ist das erste heilige Schrift. Was wurde von Gott gegeben? Ja, die 10 Gebote und Sinai, das kam alles später. Erste Mal in der Bibel, wo Gott sagt, schreibt. Warum? Genau, weil es ist Gottes Liebes. Die ganze Geschichte von Israel ist doch ein Schatten von unserer Lebenswanderung. Die wurden befreit. Also sie waren Sklaven auf Ägypten. Wir waren Sklaven zu unserer Sünde. Römerbrief Kapitel 6 redet davon. Jeder, was sündet, ist ein Sklave von Sünde. Die wurden befreit zum Ende durch das Lamm, diese Pessachlamm, wo das Blut wurde auf die 2 Türen, Schwellen ist es genannt, und oben, 2 Seiten und oben. Und er wurde geschlachtet nach 2. Buch Mose Kapitel 12, Vers vielleicht 24 ist es oder so. 22, 24, da irgendwo steht da geschrieben, die Blut sollte auf der oberen Schwelle, die 2 Seiten, und er wurde geschlachtet an der Türschwelle, unten. Und das kommt nicht in die Übersetzungen. Auf Hebräisch nennt sich das Saf. Und Saf wird immer wieder als ein Becher übersetzt. Aber eigentlich, dieses Wort Saf befindet sich, ich weiß jetzt, 18 Mal oder so in der Bibel oder noch mehr Mal. Und davon, die allermeisten, ist es immer die Türschwelle unten. Gut, es ist viel darüber zu reden. Auch ich habe eine ganze 8 Teile Botschaft über die 8 Feste Gottes von der 3. Buch Mose Kapitel 23 und dann der Passover gehen wir in die Tiefe da rein. So, also sie wurden befreit von Ägypten zum Ende. Der zehnte Schlag auf Ägypten war, sie waren beschützt durch das Lamm, das Blut auf der Haus, der Todesengel ging über. Und wir werden beschützt von Yeshua, Lamm Gottes. Er ist unser Pesach-Lamm. Paulus redet davon in der Korintherbrief. Yeshua ist unser Passover-Lamm. Und so, die wurden getauft, auch im Neuen Testament steht geschrieben, sie wurden getauft in das Meer, als sie ging durch das Meer, und unter der Wolke. Das ist ein Bild von Volltaufe von Wasser und Heiliger Geist. Und die sind gewandert 40 Jahre, und das ist eine Generation, das ist sozusagen unsere Lebenswanderung. Zum Ende kamen sie am Totes Meer, Jordan, der niedrigste Platz auf Erde, wo der Jordan geht rein, also neben Jericho, Jordan geht rein in das Totes Meer. Das ist der niedrigste Platz auf der Erde. Totes Meer. Und das ist ein Bild, wenn wir sterben. Aber danach gehen wir rein in das Land Kanaan. Wir warten für Yeshua. Also Paulus sagt, für mich zu sterben ist mit Jesus zu sein. Wir gehen schon darauf. Und so diese ganze Wanderung ist ein Bild von den Kindern Israel. Ja? Und auch dieses, die Amalekiter, was kommen gegen, sind gegen ihn gekommen, ist auch ein Bild von den Mächten von Finsternis, was kommen gegen uns und versuchen uns aufzuhalten. Und so, Gott sagt, ich habe meine Sohn, der Pesach-Lamm, geopfert, um euch rauszubringen, um dieses Volk rauszubringen aus Ägypten. Und jetzt kommen die Amalekiter und versuchen aufzuhalten, was ich habe so teuer dafür bezahlt, versuchen aufzuhalten, die Israeliter ins Kanaan, verheißende Land zu kommen. Schreib, Moses, ich werde die Amalekiter vernichten, das sind die Mächte von Finsternis, Teufel, Dämonen, alle, ich werde ihn vernichten. Und er sagt, ich habe einen Kampf von Generation zu Generation. Und Yeshua ist der Sieger. Das ist der Geheimplan. Rechte Hand auf den Thron Gottes. Das ist Yeshua. Durch ihn wird kommen der Sieg. Der erste Mal vor 2000 Jahren, als er starb auf dem Kreuz. Auferstehung. Sheol und Tod konnte ihn nicht halten. Und zweites Mal, wenn er wird runterkommen und Antichrist reinwerfen in der Feuer. Und seine Falschpropheten und so weiter. Das ist ein physisches Bild von physisches Kampf, aber das hat eine geistliche, unsichtbare Weltrealität. Nach mehr als 350 Jahren sagt Gott Shaul, König Shaul, geh, tötet die Amalekiter. Und er ist gegangen und er hat sie alle getötet, aber nicht getötet den König Agag. Samuel hat ihn getötet. Und dann geht es weiter, dieses Kampf. Manche Amalekiter haben doch es geschafft, wegzulaufen. Später steht geschrieben, dass der Stamm Shimeon ging rauf da Richtung Edom und hat da bekämpft, noch immer, noch andere Amalekiter getötet, noch viel später. Aber Noch viel später, zur Zeit von dem persischen Imperium, auf einmal steigt wieder auf diesen Namen, Haman der Agagiter. Weder ein Zusammenhang mit diesem Arschfeind von Gott. Und weder, was will er machen? Uns vernichten als Volk. Warum? So, dass der Same von der Frau, was wurde versprochen schon in 1. Buch Mose Kapitel 3, und was später werde versprochen durch Abraham. Ihr wisst, dass nach Abraham war bereit zu opfern Isaac, hat Gott geschworen zu ihm. Was hat er gesagt? Lass mal das mal aufschlagen. Erste Buch Moses, das habe ich vergessen vorher zu sagen. Das ist Kapitel 22. Nachdem Abraham war bereit, Isaac zu opfern, das ist ein Bild von unser himmlischer Vater, was hat Yeshua geopfert? Vers 16 bis 18. Mit 18. Ist Tobias hier? Ah, Tobias ist überhaupt nicht hier. Okay. Und Gott schwörte und hat gesagt, weil du das gemacht hast und hast nicht deinen einzigsten Sohn von mir enthalten, ich werde dich segnen, Vers 17, ich werde dich vermehren, deine Samen, so wie die Sterne von der Himmel und so wie Sand auf dem Meer und so weiter. Aber dann sagt er in Vers 18, und in dein Samen werden alle Völker des Land gesegnet. Und wir haben ein Heiliger Geist Erklärung darüber in Galaterbrief Kapitel 3, Vers 16. Galaterbrief Kapitel 3, Vers 16, genau dieses Vers, genau diese Samen. Galaterbrief 3, 16, und da steht geschrieben:
Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht von seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern bei einem, bei deinem Nachkommen, und der ist Christus.
Und der ist Christus. Das ist ein prophetisches Wort über Christus. Wieder der Samen, was wurde gesagt da zu der Teufel, der Samen von der Frau, was fertig ist. Jetzt ist der Samen von Abraham, das ist derselbe Samen. Und das geht weiter, dieser Samen, das geht runter. Also, er versuchte Israel zu vernichten, dass diese Samen soll nicht auf die Erde kommen. Aber Gott ist immer voraus, noch weiter von der Teufel. Er hat schon in dem Buch Esther hatte schon, also die Königin Esther hatte schon eingesetzt in den richtigen Platz, um das alles aufzuhalten, Satan seine Pläne. Und so ist es auch mit uns, ihr Lieben. Unser Herr hat es im Griff. Unser Gott hat uns, wir sind in seine Hand. Johannes Evangelium Kapitel 10. Wir sind in seine starkes Hand. Wir können uns beruhigen. Kämpfen gegen den Feind, gegen die Sünde in uns. Was machen wir mit der Sünde drinnen innen? Dazu haben wir ein Kreuz bekommen. In Lukas steht geschrieben, Jesus sagt, wer will nach mir wandern, soll sein Kreuz aufheben. Warum? Und er sagt, er soll sich verleugnen, seine Seele. Auf dem Kreuz ist Jesus getötet, sein Körper. Ja? Wir sagen Nein zu unserer sündigen Natur. Täglich. Das ist für die Sünde, was drinnen liegt. Die Sünde, was draußen ist, was machen wir damit? Dämonen und so weiter. In Jesus' Name. Weg. Geht weg. In Jesus' Name. Man kann nicht den Fleisch, auf Englisch, to rebuke, wie sagt man, zu beschimpfen? Oder? Tobias, rebuke, was ist die Übersetzung? I rebuke the demon in the name of Jesus. Okay, man kann, Dämonen kann man jagen, das Fleisch kann man nicht jagen. Fleisch muss man auf dem Kreuz schlagen. Dämonen kann man nicht auf dem Kreuz schlagen. Jeder hat seine Antwort. Jeder Problem hat seine Lösung, seine Antwort. Man kann es nicht umdrehen. Okay, ihr Lieben, so ist es gegangen mit den Amalekitern. Und das war der Buch Esther, Vernichtung zur Zeit von den Persern. Dann kamen sie zurück. Was war das nächste Imperium nach dem persischen Imperium? Das griechische Imperium. Nach dass Alexander Mokdonis gestorben und sein Imperium wurde in vier Teile geteilt, dann kam später in Damaskus Antiochus Epiphanes und er hat regiert auch über Israel und er war ein Typ, ein Prototyp von Antichrist. Und da versuchte der Teufel uns zu vernichten, aufzuhalten Gottes Heilplan durch Assimilierung. Was er hat damals gesagt, Antiochus Epiphanes, ihr könnt euch die Kinder nicht beschneiden am achten Tag und alle Gesetze von Alten Testament halten. Nein, der Tempel wurde jetzt gemacht, ein Tempel von, ich weiß was, Zeus oder so etwas. Und Todesstrafe für Eltern, was hatten ihre Kinder beschnitten am achten Tag? Seid einfach gute griechische Bürger. Für was braucht ihr weiter dieses Judentum und das biblische Judentum zu halten? Ist es nicht wert? Für was? Kommt, genießt. Sport, Philosophie, Kultur, die griechische Kultur. Seid schöne Griechen. Guten Leben werdet ihr haben. Was braucht ihr? Euch riskieren? Stellt euch vor, eine Mutter, was hat jetzt ein Kind bekommen? Die Eltern mussten sich entscheiden, werden wir beschneiden das Kind am achten Tag Und dann kommen die griechischen Soldaten in unser Dorf und sammeln alle raus. Und alle Kinder musste man ausziehen und sie schauen und sie sehen, dieses Kind ist beschnitten. Todesstrafe nicht nur für das Kind, auch für die ganze Familie. Und dann haben sie rebelliert gegen den Makkabäer. Und Gott hat Sieg geschenkt gegen eine viel größere Macht. Ein militärisches Sieg hat er geschenkt. Warum? Weil es war nicht die richtige Zeit. Und das war von Satan ausgeplant, uns zu vernichten. Und dann endlich mal kommt Jeshua und wieder kommen die Weisen und Herodes hört über den Messias, wo ist der König Dion, der Messias, und er will ihn töten. Was macht er? Er tötet alle Kinder von 2 Jahren und weniger. Er tötet sie alle. In Bethlehem und ringsherum. Immer wieder versucht der Teufel, diese Samen zu töten. Aufzuhalten, Gottes Heilplan. Und dann auf dem Weg nach dem Kreuz später, immer wieder versucht man, Jeshua in Falle zu bringen, von dem Berg in Nazareth runterzuschmeißen und. Aber er hat es geschafft. Es war ein Kampf für unseren Gott, sich zu opfern an dem Kreuz. Es war ein Kampf, dahin zu kommen. Aber so ist es auch gelaufen. Unsere Yeshua, der Löwe von der Stamm Juda, ist der Sieger. Er hat es geschafft. Und dann, so kommen wir zu den nächsten 2000 Jahren. Also wir haben von Adam bis Abraham und jetzt von Abraham bis Jesus 4000 Jahre haben wir entdeckt. Also durchbearbeitet. Man kann noch vieles sagen über diese Dinge, aber ich muss weiterlaufen. Und jetzt, 40 Jahre später, Israel ging in Exil und die christlichen Theologen sind aufgestanden und haben gesagt, vorbei, Gott ist fertig mit Israel, wir sind neue Israel, alle Verheißungen gehören uns, das nennt sich Ersatztheologie. Und die Juden sind die Schlimme und die Schlechte und die sind Gottmörderer und die muss man töten und verbrennen und vergewaltigen und rauben und wegjagen. Durch die ganze Geschichte. Und die Kreuzritter, als sie gezogen sind nach Jerusalem, zu befreien Jerusalem von den Moslems, entlang der Rhein haben sie ganze jüdische Viertel vernichtet, verbrannt, getötet. Sie haben gesagt, wir gehen die Septikel, die Kirche da in Jerusalem zu befreien von den Moslems, aber hier zwischen uns leben die Mörderer, Gottmörderer. Und danach Inquisition vor 500 Jahren, ja, Portugal, Spanien, Juden rausgetrieben und Pogroms in Osten, in Russland und so weiter und Holocaust und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Aber Nummer eins, es ist ein Wunder, dass es gibt noch ein jüdisches Volk. Es gibt nicht noch ein Beispiel von einem Volk, was war 2700 Jahre, ich rede jetzt seit dem assyrischen Exil von den 10 Stämme Israel, das hat es so etwas überlebt. Mit den ganzen Verfolgungen. Und das einzige Grund ist, dass Gott ist treu. Er ist treu auf seine Bündnisse und Verheißungen mit Abraham, Isaac und Jakob. Und so sind wir hier. Heutzutage, das Stadt Israel, das Volk Israel und die hebräische Sprache, was ist wieder lebendig geworden, ist ein ganz starkes Zeugnis, dass Gott lebt. Dass sein Wort ist wahr. Israel ist ein Wunder von mehreren Aspekten. Und Israel ist ein Zeichen von den Endzeiten. Ein großes Zeichen. Das größte Zeichen von den Endzeiten. Aber es gibt viele andere. Es ist ein Wunder, zum Beispiel nicht nur, dass das Volk existiert, sondern dass die hebräische Sprache ist wieder lebendig geworden. Ich lese hier Texte, was Gott sprach mit Abraham vor 4000 Jahren, also geschrieben von Moses vor 3500 Jahren. Aber das sind originale Texte. Wir lesen keine Übersetzungen. Das ist ein Wunder. Das fing an mit einem Eliezer ben Yehuda, was hat gesagt, bei mir zu Hause redet man nur Hebräisch, kein Jiddisch. Und Tag und Nacht, lange Zeiten war er am Sitzen und Studieren und die hebräische Sprache wieder lebendig zu werden. Er war gesalbt. Ob er gläubig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ob er glaubt an Yeshua oder nicht. Ich denke, viele Juden, was glaubt an Yeshua, sind so wie Nikodemus Gläubiger, was es wurde verborgen, unter der Radar gehalten. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Gott hat ihn benutzt als ein Werkzeug. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand hier in Deutschland wäre aufgestanden und hätte gesagt, jetzt wollen wir wieder lebendig machen die alte Sprache von den Germanen vor 1000 Jahren. Ja, keltisch, ja? Die keltische Sprache wollen wir wieder lebendig machen. Was hätte man gesagt? Ist edle Leute schütteln den Kopf. Verrückt. Ihren Ehrenstahl, wo ist dein Ehrenstahl? Ja. Aber das war mit unserer hebräischen Sprache. Und so fing es an. Die Kinder mussten Hebräisch sprechen, reden zu Hause. Ihr könnt es euch vielleicht schwer vorstellen, aber als man hatte Technion in Haifa gebaut, war da die Frage, mit welcher Sprache werden wir hier ausbilden? Deutsch? Waren viele für die Deutsch, weil Deutsch war sehr wissenschaftlich an die Spitze damals zur Zeit. Da war die Frage. Ja. Zum Ende wurde es entschieden auf Hebräisch. Aber so ist es gelaufen. Also, Israel ist ein militärisches Wunder. Der Befreiungskrieg, wir hatten nur 650.000 Israelis, als der letzte Engländer hat verlassen. Juden, das heißt, als der letzte Engländer hat verlassen. Und die Engländer haben uns immer wieder entwaffnet. Sie haben gesucht mit ihren Metalldetektoren unsere Waffen. Es ist geschützt, sie hatten ungefähr 18.000 Gewehre, was sie haben nicht gefunden. Und Munition, was wir haben produziert, ganz wenig Munition für nur ein paar Tage, weniger als eine Woche von Krieg. Da war einmal ein Interview, ich denke, das war der Shimon Peres, hat erzählt, wie Ben-Gurion wollte einsetzen, der erste Chef von der israelischen Armee, was sie sollte aufbauen. Wir hatten keine Armee, wir hatten nur Untergrundbewegungen. Jetzt sollte man eine Armee aufbauen. Und dieser Mann, sein Name habe ich nicht aufgezeichnet, habe ich nicht im Kopf, hat gesagt, er ist nicht bereit, eine Armee zu führen, was hat Kugeln nur für 5 Tage oder 6 Tage zu schießen, was wir haben produziert in der Untergrund. Ja. Wir wurden angegriffen, sobald der letzte Engländer hat uns verlassen, von einer libanesischen Armee, syrischen Armee, jordanischen Armee, was die Engländer haben aufgebaut und aufgerüstet und ja. Ägyptische Armee, irakische Armee von weit Osten kam dazu, mit der Hilfe von Sudan, von Saudi-Arabien. Wir waren umzingelt mit 40 Millionen Arabern. 650.000 Männer, Frauen, Kinder, Jung und Alt. Und wir haben gesiegt, dieses Krieg. Warum? Weil es einfach jetzt Zeit war. Weil, wenn Gott sagt, genug, ist es genug. Alle standen gegen uns. Nicht nur Narzissmus, auch Großbritannien. Vor dem Weltkrieg, zur Zeit von dem Weltkrieg, nach dem Weltkrieg haben sie die Türe von Israel gesperrt. Araber von Lebanon, Syrien, Ägypten konnten freilich einwandern. Juden nicht. Wo ist Großbritannien? Derek Prinz hat gesagt, sie ist rausgekommen von 2 Weltkriegen siegreich. Und Großbritannien ist jetzt Kleinbritannien geworden. In Teile gefallen, in Stücke. Warum? Sie haben ihre Hand aufgehoben gegen Gottes Augen abfüllen. Und Gott sagt in Sacharja Kapitel 2, jeder, was fasst uns an, fasst an seine Augen abfüllen. Ihr Lieben, denkt an Europa. Hitler konnte nicht machen, was er hat gemacht, ohne die Hilfe von vielen Antisemiten überall. Überall. Haben mitgemacht. Wenn die Kirche wäre gegen Hitler gestanden, hätte es nicht gekonnt machen. Europa hat ihre Juden verraten. Im großen Teil. mit ein paar Ausnahmen. Was ist heute, was läuft heute mit Europa? Ist am Aussterben. Demografisch braucht man 2 bis 2,2 Kinder pro Frau, um eine Gesellschaft weiterzuhalten. Europa durchschnittlich hat 1,6. Das ist zusammen mit allen Immigranten, was kamen aus der Türkei oder wo immer und haben schon Bürgerrecht bekommen und haben dann auch 4 Kinder. Ich habe mal gesehen, eine Statistik von Frauen, das war politisch korrekt gesagt, hingestellt, deutsche Frauen ohne Immigrationshintergrund. 0,4 Kinder pro Frau. Deutschland ist am Aussterben. Was noch wird übrig bleiben, sind nur noch die paar Christen, was haben mehr Kinder. Und wenn es läuft, habe ich auch gelesen, unter 2 Kinder pro Frau geht es zurück. Wenn es fällt unter 1,8, gibt es keine Wiederholung mehr, war da geschrieben, demografisch. 1,6 durchschnittlich. Europa ist am Aussterben. Also man sieht, ökonomisch, man denkt, ja, Segen, ja, Gott ist noch gnädig, gibt noch Zeit. Auch nach, dass man hat Jesus am Kreuz geschlagen, Gott hat noch 40 Jahre geschenkt. Noch 40 Jahre, bevor wir gingen in Exil. Entschuldigung. Was für Gnade haben wir, jeder, was kam zu glauben, an ein jüdisches Messias, Yeshua. In Offenbarung ist er noch immer der Löwe von der Stamm Juda. Antisemiten werden eine schwere Zeit haben, in den Himmel reinzukommen. Weil wie kann man reingehen in eine Stadt, was hat 12 Fundamente, alle jüdischen Namen von den 12 Aposteln. Wie kann man reingehen durch die Türe, was haben die 12 Stämme Israel genannt? Wie kann man akzeptieren, ein Jude, Yeshua, der Löwe von der Stamm Juda? Antisemiten werden eine schwierige Zeit haben, da reinzukommen. Und wieder, denkt, die Theologie, was hat diese Dinge verbreitet? Heute ist es klar, wie falsch das war. Und damit möchte ich sagen, wir müssen prüfen, alles, was uns gesagt wird, nicht alles wegschmeißen, alles prüfen gegen Gottes Wort. Und wenn es stimmt, ich bin Gottes Gott, weg damit. Einfach. Und wer will nicht, wer sagt, nein, aber, Kindertaufe und ich weiß was. Man kann ihm nicht helfen. Man kann ihm nicht helfen. Jeder hat einen freien Willen. Entscheidet. Ich gehe mit Yeshua. Was er sagt, das mache ich. Ich gehe hier raus und ich suche die erste richtige Gemeinde, wo ich kann, voll getauft werden. Nicht, weil Daniel sagt so, weil Gott, Jesus hat so gesagt. Fertig. Was für ein Thema, wenn man gar nicht so eine kleine Stufe hochgehen. Also gehorsam sein. Wie wird man handeln mit viel größeren Dingen, was noch vor uns stehen? Das ist ein Schritt von Gehorsamkeit, ein Schritt von Demut, ein Schritt von, ich beuge mich vor dir, Herr. Und Gott schaut es an, im Himmel, er sieht es. Hab keine Angst vor der Kirche. Genügend mit Traditionen. Wo immer Traditionen stehen, gehen Gottes Wort, weg mit ihnen. Ihr Lieben, hier ist noch ein Beispiel, okay? Jesus. Also, wie viel weise Leute kamen, Jesus zu besuchen? Wie viel? 3, ja. Wie alt war Jesus? Nach der Tradition, wie alt? Er war klein, ein Baby. Wo lag er? Nach Tradition, wo lag er? Ein Stall. Wo ist dieser Stall? Welche Stadt? Bethlehem. Alles falsch. Alles falsch. Alles falsch, vom Neuen Testament alles falsch, nicht von meiner Spinnerei. Es ist nicht geschrieben, wie viele Weiße sind gekommen. Es ist nur geschrieben, dass es drei Geschenke, das sie haben gebracht. Gold, Myrrhe und ich weiß, drei Geschenke. Vielleicht waren das vier, fünf, vielleicht waren das zwei, vielleicht waren das auch drei. Aber wir wissen nicht. Nummer eins. Nummer zwei. Sie haben doch Gold gebracht, nicht wahr? Es steht geschrieben in Lukas, dass nach 40 Tagen ging Maria, Miriam und Josef rauf nach dem Tempel, um Opfer zu bringen. Das wurde gemacht nach dem Gesetz, nach der Tora. Steht so geschrieben. Ich schlage mal es auf. Lukas, das ist in Kapitel 2 und das ist in Vers 22, so dass es aufgenommen ist. Ihr könnt es zu Hause lesen. Das ist nach dem Gesetz von Moses. Die Gesetz von Moses befindet sich im dritten Buch Moses, Kapitel 12, Vers 1 bis 8. Okay, wieder. Dritte Buch Moses, Kapitel 12, 1 bis 8. Und da steht geschrieben, eine Frau bekommt einen Junge, ist sie unrein. Nach 40 Tagen, diese 40 Tage ist sie unrein. Wenn es ein Mädchen ist, ist es 80 Tage, dass sie ist unrein. Und nach 40 Tagen muss sie in einen Fall von einem Junge nach dem Tempel gehen und sie braucht bringen Opfer, ein Lamm und eine Taube und noch ein paar Dinge, ein Lamm und eine Taube. Aber steht da geschrieben, wenn sie kein Geld hat, wenn sie arm sind, können sie bringen zwei Tauben. Was hat Maria und Josef gebracht? Zwei Tauben. Das bedeutet was? Sie hatten noch kein Gold und kein Myrrhe und alles das nach 40 Tagen. Sie waren arm. Und dann steht klar geschrieben in Lukas Kapitel 2, zum Ende von der Kapitel, dass sie in Vers 51, dass sie gingen nach Nazareth. Okay, klar geschrieben. Sie haben zum Ende gemacht, nach diesen 40 Tagen, gingen nach Nazareth. Das ist nach 40 Tagen. Wann kamen die Weisen? Steht klar geschrieben, dass Herodes, und das ist in Matthäus, Herodes hat getötet alle Kinder in Bethlehem von 2 Jahren runter, nach der Zeit, was er hat bekommen von den Weisen. Das hat ihnen 2 Jahre gedauert, dahin zu kommen. Sie haben gesehen, den Stern, 2 Jahre vorher, hat ihn gedauert. Und jetzt kommen sie und sie sehen nicht mehr den Stern und sie sagen, wo ist er? Und steht nicht geschrieben, dass sie gehen raus und gehen nach Bethlehem. Steht geschrieben, sie gingen raus und auf einmal haben sie den Stern wieder gesehen und er hat ihnen geführt zu dem Haus, wo Jesus war. Das war in Nazareth. Und dann bekommt Josef Gold und Myrrhe und so weiter. Und dann bei Nacht wird er gesagt, jetzt geh weglaufen nach Ägypten. Gefährlich, Herodes will töten das Kind, was Herodes hat nicht mehr gefunden. Könnte sein, er hat Spionen da gehabt, ging zurück nach Jerusalem. Ja, wir haben gesehen, wo die Weisen sind, sie sind gegangen, sie sind in Nazareth. Sie kamen nach Nazareth, wo ist Josef, ist nicht da. Was sollen wir jetzt machen? Sie sind verschwunden, die Nachbarn sagen, sie sind weg. Und es war bald nachts, wurde wach, geh weg, verschwindet. Und die Weisen, geh zurück auf einen anderen Weg. Jetzt hat er Gold, jetzt kann er finanzieren sein Frau und Kind in Ägypten. Tradition. Wie viel? Wann wurde Jesus auf dem Kreuz geschlagen nach der Tradition? Welcher Tag war das auf die Woche? Freitag. Wie oft ist geschrieben im Neuen Testament, dass Jesus wird sein in der Grab 3 Nächte und 3 Tage? Wie oft ist das geschrieben? Hab jetzt auch nicht die Zahl 18 Mal. Wieder, immer wieder. Entschuldigung, schon wieder. Immer wieder. 3 Nächte, 3 Tage. Ich weiß nicht hier in Deutschland, ob es gibt 3 Nächte und 3 Tage zwischen Freitag und Sonntag. Aber in Israel gibt es nicht. Und das ist passiert in Israel, nicht in Deutschland. Es gibt keine 3 Tage. Punkt. Fertig. Falsche Tradition.
Und auch falsche Übersetzung, weil immer steht erster Tag der Woche und Sabbaton steht im griechischen Text.
Okay. Also, ihr Lieben, wann ist er auf dem Kreuz gegangen? Mittwoch.
Ja.
Mittwoch. Und dann, wenn die Sonne runtergeht, fängt an Donnerstag.
Ja.
Und das war ein Schabbaton, weil das war der Pessach. Schabbaton, arbeitet man nicht. Und dann, danach ist Freitag. Freitag ist ein normales Tag, Arbeitstag. Die Marys sind dann gegangen, haben gekauft, die Flüssigkeiten so, und haben es vorbereitet, um Jesus zusammen. Dann steht, man muss Schriftstellen, was da mit Handeln zusammenbringen, und dann sieht man das. Dann steht geschrieben, dass sie haben wieder geruht am Samstag. Weil das war jetzt der siebte Tag von der Woche. Okay? Der erste Samstag ist Donnerstag, das ist von der Fest. Freitag konnten sie kaufen gehen, Geschäfte sind offen. Samstag Ruhe wieder. Und dann, als die Sonne ging runter, Samstag, dann könnten sie gehen und suchen Jeschua ein Grab. Und dann offenbart sich Jeschua. Donnerstagnacht, Donnerstagtag. Freitagnacht, Freitagtag. Samstagnacht, Samstagtag. Drei Tage, drei Nächte. Zum Ende von diesem Samstag ist er auferstanden. Offenbart hat er sich ein paar Stunden später. Drei Tage, drei Nächte. Falsche Traditionen. Und so einfach auch. Eigentlich, ich will keine Beleidigung, aber es ist mewich, wie sagt man mewich auf Deutsch? Es ist unangenehm. Einfach.
Peinlich.
Was?
Peinlich.
Ist peinlich. Ist peinlich. Theologen? Ihr seid Theologen? Ich bin kein Theologe. Ich habe nicht studiert 2000 Jahre in einer theologischen Schule. Ich lese nur meine Bibel. Ihr seid Theologen? Was für Theologen sind ihr? Entschuldigung. Heute die moderne Theologie, was tut alles in Fragezeichen stellen? Leute, die gehen in Seminar, wenn sie in Glauben reinkommen, kaum jemand noch raus mit Glauben. So viel Zweifel, Fragezeichen, zerstören des Bibel.
Die nennen wir die Theolügner.
Ja, gut. Ja, Theolügner. Gut. Die Frage jetzt ist weit. Also ich fing an zu erklären, dass Israel ist ein Wunder, militärisch, dass wir haben gesiegt dieses Krieg, okay, ein Zeichen von der Endzeit. Dann ist es Israel ein ökonomisches Wunder, weil Israel war ein 17.000 Quadratkilometer, Entschuldigung, kleines Land, kleine Grundstück, ja, der meiste davon ist eine Wüste, die Negerwüste. Aber die Wüste ist auch bis Tel Aviv und Herzliya. Das waren alle Wüsten, Dünen. Noch als Kind kann ich mich erinnern, wir sind gefahren von Tel Aviv nach Haifa und auf dem Weg war beschüttet mit Sand. Okay? Die ganze Streife, die Küstenstreife, das sind Sand. Und im Norden waren das Sümpfe, Malaria. Dieses kleine Land, 17.000 Quadratkilometer, der meiste davon Wüste, musste 7 Kriege finanzieren, große Kriege. Befreiungskrieg, das waren 48. Sinai-Krieg, 56. Sechstage-Krieg wurden angegriffen von Syrien, Ägypten, Jordanien, 67. Ein statischer Krieg, 69 und 70 auf dem Suezkanal, Israel-Ägypten. Täglich sind Soldaten gefallen. Danach der erste Lebanonkrieg. Nein, danach Yom Kippur-Krieg, 73. Wieder angegriffen, überraschend, von Ägypten und Syrien. Wir waren total nicht vorbereitet auf dieses Krieg. Moshe Dayan hat gesagt, das ist der Zusammenbruch von der dritte Tempel, der drittes Haus. Er hat gedacht, das ist zum Ende. Wir schaffen es nicht mehr. Danach kam der erste Lebanonkrieg, 82, da war ich schon dabei als ein Panzeroffizier. Angefangen, weil Terroristen von Arafat immer wieder geschossen über israelische Städte, Raketen, Katyushas. 40 Kilometer konnten sie schaffen. Wegen dem der Befehl von der Armee war, ihnen zurückzudrücken, 40 Kilometer. Zum Ende ging es noch tiefer. Aber das war der erste Lebanon-Krieg und dann der zweite Lebanon-Krieg, 2006. Wieder, diesmal Hisbollah hat uns angegriffen, diese iranische Miliz. Auch ohne, dass wir haben nichts gemacht. Angegriffen, entlang der ganzen Grenze, beschossen Kibbutzim, ein paar Soldaten getötet und ihre Leichen weggenommen und so ging es los, denn noch ein Krieg. 7 Kriege, das kostet Milliarden. Denkt nicht, dass die Amerikaner haben uns alles geschenkt gegeben. Die Waffen, was wir haben bekommen, zu Yom Kippur-Krieg mussten wir kaufen. Und außerdem, 1 Minute, wo ein Flugzeug fliegt, was kostet das? 1 Minute Motor von der Panzer, was kostet das? Jede Kugel, als wir haben geschossen, die Patrone mussten wir aufheben. Weil das die leere Hülle, das ist Metall, das ist, hat ihren Wert. Milliarden. Zwischen die Kriege immer Terroranschläge, Polizei, Militär und. Aber das ist nicht alles. Diese kleine Stadt Israel mit 650.000 Leuten hat zugenommen Flüchtlinge von überall, von der ganzen Welt. Juden sind gekommen, von den arabischen Ländern sind ungefähr so viele Juden, mussten alles verlassen, hierhin zu kommen, so wie Palästinenser haben Israel verlassen. Aber von Europa und, 350% Wachstum in den nächsten ungefähr 12, 13 Jahren. Also wir sind gewachsen von 650.000 auf 2,1 Millionen Leute. Flüchtlinge. Arme Land. Was muss ich verteidigen? Und was wäre passiert mit der deutschen Ekonomie, wenn ihr müsste jetzt in den nächsten 3 Jahren 80 Millionen Flüchtlinge zu euch nehmen? Was wäre passiert mit eurer Ökonomie, ihr Lieben? Was? Die Ökonomie wäre vorbei. Und heute ist nur 100% Wachstum. Ja, 80 Millionen sind hier ungefähr. 82? Ich mache einen kleinen heute Rabatt, also ein kleines. Nicht 350%. Ich sage jetzt nicht 300 Millionen oder wie viel das ist, 280 Millionen oder so. Und 2018 wurde Israel erkannt als die 8. stärkste Ökonomie der Welt. Wieso konnten die ganzen arabischen Nationen mit all ihren Milliarden von Öl, Dollaren, konnten nicht besorgen die Palästinenser? Bis heute sitzen sie in Lebanon, in Syrien, in Jordanien, in Flüchtlingslager. Warum? Unsere Bevölkerung, die Holocaust-Überlebende, die kamen und so weiter, erst waren in Zelten und in Blechhäuser und solche Dinge. Stoff, Holz, also einfach. Neben jeder Stadt gab es solche Viertel von diesen Leuten. Ein paar Jahre lebten sie da. Aber zum Ende gibt es nicht. Diese alle sind aufgeräumt. Die ganze islamische Welt mit den ganzen Milliarden, was Europa tut, unterstützen alle Jahre. Und sie sind noch immer da. Warum? Es soll so bleiben. Das soll ein Dorn sein an die Seite von Israel. Ein Recht zu bekämpfen, Israel. Sicher sind sie arme Leute. Aber warum sind sie in diesem Zustand? Warum in Israel kein Araber werden ein Richter in unser Gericht? Ein Richter. Und in Lebanon können sie kein Rechtsanwalt sein und kein Doktor sein und können noch nicht mal Grundstückbesitzer sein. Solche Gesetze gibt es in den arabischen Ländern gegen die Palästinenser. Und da wird man nicht benannt BDS. In Israel, wo Araber können alles Mögliche sein, und ein arabischer Richter hat unseren jüdischen Präsident geurteilt und ins Gefängnis geschickt. Weil er hat missbehandelt seine Sekretärin. Sexuell. Er hat ein arabischer Richter, ein christlicher arabischer Richter, hat unsere Präsident ins Gefängnis geschickt. Und doch werden wir genannt ein BDS. Könnt ihr euch vorstellen, ein Afrikaner, ein Schwarzer, hätte der Präsident von Südafrika ins Gefängnis geschickt. Er konnte noch nicht mal sitzen auf derselben Bank mit einem weißen Mann. Die Lüge, die Manipulation, warum? Warum alle gegen Israel, ob es die Rechte sind oder die Linke sind oder die Medien sind oder die katholische Kirche, was es war, oder die Kommunisten oder die Engländer, warum? Weil der Teufel steckt dahinter. Der Teufel steckt dahinter. Was? Nein, ich sage nicht, dass ihr. Wir sind gekommen zu einem Israel. Aber man muss die Wahrheit sagen. Und das sollte verbreitet werden. Und wir müssen verstehen, der geistliche Hintergrund, die sichtbare, unsichtbare Welt. Und warum ist es so weiter jetzt? Wegen ein Vers, was Jesus hat gesagt. Matthäus 23, Vers 39. Aber wir werden lesen drei Verse von 37, 38, 39. Aber ein Vers. Matthäus, ja, bitte. Hast du das schon? Matthäus, Kapitel 23, die letzten drei Verse. Von 37.
Jerusalem, Jerusalem. Die der Töne, die Propheten und steinig und zugestanden sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis er spricht, gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn.
Ihr Lieben, das ist die Sache. Jesus hat sich verpflichtet. Er kommt nicht wieder vor, wir Juden ihm anrufen und sagen, Baruch Abba B'Shem Adonai, herzlich willkommen, Yeshua. Gesegnet ist der, der kommt in den Namen des Herrn. Der Teufel will nicht, dass Jesus zurückkommt. Er hat Angst vor der Zeit, wo Himmel werden sich öffnen, Offenbarung Kapitel 19, und Jesus kommt herunter vom Himmel. Er will es aufhalten. Und Jesus hat sich verpflichtet, ich kann nicht zurückkommen vor ihr, Juden, ihr. Er redet zu den Leuten von Jerusalem. Es gab kein Palästinenser damals zur Zeit. Es gab kein Moslem. Das wird noch ungefähr 600 Jahre dauern vor Islam. Und heute sagen sie, es gab nie einen Tempel und Jesus war ein Palästinenser und alle diese Quatsch. Ja? Ich entschuldige mich, ich habe nicht verstanden die Frage. Habe ich nicht verstanden. Gut, aber lass mich weitermachen. Entschuldigung, später werde ich die Antwort. Ich hätte gerne geantwortet, aber. Der Teufel will nicht, dass Jesus zurückkommt. Und Jesus hat sich verpflichtet. Er kommt nicht zurück, vor wir werden ihm anerkennen. Damals sprach er zu Leuten von Jerusalem und er offenbart das Herz von Gott. Er sagt nicht, oh ihr verdammte Juden und so weiter. Sagt er nicht. Was sagt er? Oh Jerusalem, Jerusalem. Wie oft wollte ich euch sammeln, so wie ein Hähnchen sammelt ihre Kleine unter ihre Flügel. Und ihr wolltet nicht. Jerusalem, die tötet die, die zu ihnen gesandt sind, die Propheten. Er offenbart die Schmerzen auf Gottes Herzen. Auf einer anderen Stelle steht geschrieben, er hat geweint über Jerusalem. Das ist sein Herzen. Jetzt noch ein wunderbares Bild mit Josef, kann ich nicht erzählen jetzt. Aber auch da Josef weinte Josef ist ein Vorbild von Jesus, wisst ihr. Wunderbare, wunderbare Parallel zwischen Josef und Jesus. Die Geschichte von Josef und was alles gelaufen ist mit Jesus. Und vor Ort, dass Josef hat sich offenbart an seine Brüder, war er am Weinen. Er war am Weinen. Er hat sich zurückgezogen in sein Zimmer und hat geweint. Zweimal steht geschrieben. Das ist Gottes Herzen für sein Volk. Man muss alle die Stellen zusammenbringen und man sieht es, wie empfindlich er ist, wenn man fasst uns an. Ja, er war zornig über uns. Er hat uns gestraft. Er sagt uns, ihr schämt euch, Israel. Ezekiel Kapitel 36. Schämt euch. Ihr habt Schande über meinen Namen gebracht. Er handelt stark mit uns. Und zur selben Zeit sagt er, das sind meine Kinder. Das ist mein Volk. Wer von uns Eltern, wir können aufgeregt sein, wenn unsere Söhne oder Töchter in Sünde fallen und Blödsinn machen, aber die sind noch immer unsere Kinder. Wir werden für ihnen beten, auch wenn wir zornig mit ihnen sind. Und so ist Gott gegenüber uns. Er ist so wie ein Vater. Hebräerbrief, Kapitel 12. Er ist so wie ein Vater. Der Teufel will uns vernichten und wegen dem kam Hitler. Ihr Lieben, was Hitler hat gemacht, hat keinen militärischen Sinn. Zum Ende vom Krieg, wo mein Vater war noch in Auschwitz, es waren noch immer Hunderte von Vernichtungslager, Zwangsarbeitslager und Tausende von Männern, was war noch involviert, zu halten, diese Juden. Als sie sind gegangen raus aus Auschwitz und fingen an den Todesmarsch mit den Kutschen und Pferden und Kutschen und Pferden und so, auf jeder Kutsche waren zwei SS-Leute. Und es waren unendliche solche, ich weiß nicht, das heißt Karawanen von solchen. Ja, Tausende. Und er war am Verlieren auf jeder Seite. Er brauchte Soldaten. Und diese, was konnten diese ausverhungerte Männer und Frauen noch machen? Was für Arbeit könnten sie noch groß leisten? Er hat sie nicht weggelassen. So wie ein wildes Tier, was hält ihre Krallen in ihre Opfer. Das ist der geistliche Sinn dahinter. Der Teufel hat verstanden, als es fing an im 19. Jahrhundert, zum Ende von dem 19. Jahrhundert, die ersten Immigranten fingen an zu kommen, der Biluim aus Russland und so fing an zu kommen und das Land zu bearbeiten. Noch vor der Stadt Israel. Und der Teufel hat gesehen, oh nein, jetzt geht es los. Die trockene Gebeine-Vision. Gott öffnet die Gräber und fängt an, die trockenen Knochen von Israel zu sammeln. Bald dann die zweite Phase nach dem physischen Aufbau Israel wird kommen, der geistliche Aufbau Israel. Und dann wird Israel Jeschua rufen. Ich muss es aufhalten, hat der Teufel gesagt. Und er organisiert diesen ersten Weltkrieg. Und sorgt dafür, dass zum Ende von diesem Weltkrieg ein deutsches Volk wird so niedergemacht, so runtergemacht, dass sie werden suchen einen starken Diktator. Einer, was kann, bringt Hoffnung. Einer, was kann versprechen, der Dritte Reich, tausendjähriges Reich. Und dann geht es los. Und er hat schon einen Hitler. Wer war ihn? Ein Niemand war dieser Hitler. Ein Niemand. Aber er hat Macht bekommen von dem Teufel. Und dann konnte er da stehen. Und die Begeisterung von den Menschen, ich habe gesehen solche Filme, weil sie da am Reden ist und man schaut, die Publikum, und oh, die Tränen sind begeistert. Verführende Geister, was sind da gelaufen? Und Leute, ihr Lieben, nur der Heilige Geist in uns und Gottes Wort kann einen Schutz geben gegen die verführenden Geister. Amen. Die Wahrheit ist die beste Waffe gegen die Lüge, aber dazu braucht man den Heiligen Geist. Warum brauchen wir den Heiligen Geist und nicht nur Gottes Wort? Nummer 1 steht geschrieben in Johannes Evangelium Kapitel 14. Lass mal das mal aufschlagen. Vers 26.
Der Heilige Geist Empfangen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Der Heilige Geist ist unsere Lehrer. Und der Heilige Geist bringt das auch in Erinnerung. Und was steht geschrieben? 2. Korinther, Kapitel 3 und Vers 6.
2. Korinther
3, 6.
3, Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.
Gottes Wort ohne Heilige Geist produziert Religion. Jüdische Religion, andere Religion, das ist, was es produziert. Wenn wir wollen leben, brauchen wir Gottes Wort und Heilige Geist zusammen. Funktionieren in unser Herzen. Wir brauchen die Wahrheit Gottes, um durchzukommen, die Verführung. Schaut in Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24. Und als sie haben gefragt, Vers 1, 2 und 3, wann kommst du zurück? Was sind die Zeichen von deiner Zeit? Und Vers 4, was sagt Jesus?
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Und viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen.
Sie werden viele verführen. Und das wiederholt sich, die Lüge. In Vers 11, falsche Propheten, und sie werden viele verführen, und so weiter, und zum Ende Antichrist. Und da gibt es in Vers 26, also Vers 4, lest auch Vers 24.
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Ihr Lieben, große Zeichen. Wir als Christen sind sehr beeinflusst, wenn wir sehen ein Wunder. Stellt euch vor, dass ich hätte jetzt die Gabe von Heilung. Und da wäre bestimmt hier eine Reihe, jeder mit seinen Krächzen und Ächzen und Schmerzen. Ja, und boom, auf einmal wärst du geheilt. Oh, es ist weg. Oh, und dann könnten wir Tag und Nacht hier weitermachen. Versammlungen braucht man schon nicht mehr sagen, bis 5 Uhr Pause, Schmause. Wäre ohne Ende gelaufen hier. Nicht wahr? So ist es. Ihr Lieben, wir werden große Wunder sehen, was der Feind kann auch machen. Das ist nicht eine Bestätigung, auch wenn es wird gemacht in den Namen von Yeshua. Das ist noch immer nicht eine Bestätigung. Muss man zuhören, was wird gelernt. Passt auf, wir sollen alle aufpassen. Sehr leicht Christen in Deutschland zu bringen, wenn man sieht, das supernaturell. Es geben, ich bin Gott sei Dank für Gaben und. Aber in diesen Zeiten sehr wichtig, scharf zu sein, wach zu sein. Entscheidung von Geister ist ein viel wichtigeres Gabe von der Heilige Geist in diese Zeiten. Ja. Also, Israel, habe ich schon gesagt, ist ein Zeichen von den Endzeiten, ökonomisch, militärisch, von Sprache aus, von Land aus. So, es gibt andere Zeichen von den Endzeiten. Schau mal in Daniel. Ein paar würde ich euch weitergeben, weil ihr seid wirklich brav heute. Daniel, Kapitel 12, das letzte Kapitel. Und da steht geschrieben, Vers 4.
Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Also, Daniel hat vieles nicht verstanden, hat gefragt Fragen und wurde es ihm gesagt, das ist verborgen. Bis zum Endzeiten, wir leben in die Endzeiten. Und dann sagt er zwei Dinge. Viele werden auf hebräische Schottetu hin und her laufen. Ihr Lieben, Transportation, Flugzeuge, Züge, Autos, nie in der Welt gab es hunderte Millionen von Leuten, was fliegen der ganzen Welt kreuz und quer. So wie heute. als ein Zeichen von der Endseite in dieser Vers. Und der zweite, viel Wissenschaft. Und es gibt richtige Wissenschaft. Ich rede jetzt nicht von Evolution. Ich rede Wissenschaft. Man weiß viel wie heute. Richtige Wissenschaft. Diese beiden Dinge. Zeichen von den Endzeiten. Was für andere Zeichen haben wir? 2. Thessaloniker Kapitel 2. Was? 2. Thessaloniker Kapitel 2. Vers 3. Vor Antichrist kommt, was soll zuerst kommen? Vers 3.
Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Der Sohn des Verderbens.
Amen. Also, Europa, was war christlich, ist paganisch geworden. Abgefallen. Wie viele wiedergeborene Christen gibt es in Deutschland? 2%. So ungefähr. Und es ist nicht anders in anderen Plätzen. Noch schlimmer, denke ich, in Frankreich. Nach meiner Beobachtung und so weiter. Europa. Abfall. Nicht nur Europa. In den USA. Zum Ende von der Zweiten Weltkrieg 70% von den Amerikanern haben sich bezeichnet als bibeltreue, bibelgläubige Menschen. Nach 20 Jahren ist es runtergegangen auf 35%. Noch 20 Jahre ist es wieder in die Hälfte gegangen und so weiter. Heute ist es vielleicht 3% oder so. Was werden sich bezeichnen? Wiedergeborene Christen. Ich habe mal gehört, ein Zeugnis von einem Pastor in der Bible Belt. Bible Belt sind diese Gruppe von Städten in Amerika, was das Gottes Wort war sehr, sehr stark. Es wird genannt Bible Belt in der Mitte so. Und er ist da groß gewachsen. Er wusste noch nicht mal, er wusste nicht, dass es gibt eine Bibel. Soweit. Und sein Freund kam irgendwie zu glauben und hat ihm erzählt, von es gibt eine Bibel, so ein altes Buch, eine Bibel. Und er kam nach Hause und hat seiner Mutter gesagt, Mutter, ich möchte bekommen dieses Buch. Gut, am nächsten Tag hat er gefunden, oder ein paar Tage danach, auf seinem Bett, ein Neues Testament. Und er kam zu seiner Mutter und sagte, nein, nein, Mutti, nicht das, das ist neu. Das ist ein altes Buch. So erzählt er. So entfernt war er, er wusste nichts. Und dann kam er zu glauben und er war mit Feuer und er ging in irgendeine Gemeinde und der Pastor hat ihm gesagt, hey, beruhige dich, liebe Junge. Das wird er vorbeigehen bald, beruhige dich. Kalte Wasser auf ihm geschüttet. Anstatt, hey, ja, Halleluja, der erste Liebe, wunderbar. Geht, gib Zeugnis an andere Freunde, mach weiter. Nein, nein, beruhige dich, komm, lass mal Basketball spielen gehen jetzt. So. Vorbei. Der große Abfall. Und dann ist keine Überraschung, Bibel weg, Gebete weg von den Schulen, nicht mehr erlaubt. Und alle diese Homosexualität und alles, was läuft da. Und Antisemitismus, was ist am Wachsen? Juden werden geschlagen. So viele Islamisten und anderen. Und in den Universitäten, hoher Antisemitismus in den USA. Israel wird zum Ende alleine bleiben. Es ist nicht geschrieben, dass jemand kommt und hilft uns in diese Endzeitkriege. Wir werden alleine bleiben. Weil Gott will zum Ende, dass wir bleiben, was wir können, nur noch auf ihn schauen. Nicht nur das, auch unsere Armee wird zum Ende uns abgenommen. Daniel Kapitel 12, zurück auf Daniel, Kapitel 12, steht geschrieben, der Ende von Vers 7, Vers 7 ist ein bisschen ein längeres Vers, Kechalot napetz yad am kodesh tichlena kol elem. Okay, les Vers 7. Fang an mit 6.
Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? Und ich sagte dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebte, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies vollendet werden.
Zum Ende werden wir kein Militär mehr haben. Ihr Lieben, hier ist, was ich erwarte, was ich verstehe von Gottes Wort, was vor uns steht als Volk. Okay? Nummer eins, der nächste große prophetische Erfüllung ist der Gog und Magog-Krieg. Der Gog und Magog-Krieg. Ezekiel Kapitel 38 und 39. In diesem Krieg steht geschrieben, kommt ein Feind von der weit Norden, Yarketei Zafon auf Hebräisch. Wenn man geht von Jerusalem rauf nach Norden, landet man an Moskau. Das ist der Kapital von Russland, wisst ihr alle, das ist der weit Norden. Irgendwie wird er rausgezogen. Steht geschrieben, ich werde Haken sein Backen und ich werde ihn rausziehen. Putin jetzt gerade ist in der Sumpf von Ukraine mit seiner Armee. Also militärischerweise verstehe ich nicht. Aber was geschrieben ist in der Bibel, wird sich erfüllen. Irgendwie wird er rausgezogen. Ich weiß nicht wie. Und ich weiß auch nicht, ob es Putin ist. Vielleicht wird es noch jemand anders sein später. Das weiß ich. Aber dann wird auch genannt bei Name Iranien. Also von weit Norden, dieser Gog und Magog. Von Osten Iranien wird genannt, und Iranien mit der Hezbollah haben sich, mit den Humanisten haben sich verpflichtet, uns zu vernichten. Sie bearbeiten tüchtig an ihrem Atomprogramm. Sie haben schon genug Material für Atombomben, aber sie haben es noch nicht geschafft, den Sprengkopf und diese Raketen, was könnte die Atome explodieren, das haben sie noch nicht geschafft, zusammen. Aber sie sind dran am Arbeiten. Was ich sage, ist einfach, von was ich sehe und höre in Israel und in den Nachrichten und in den Medien. Okay? Ich habe keine militärischen Geheimnisse hierzu weiterzugeben. Ich habe die einfach nicht. In Süden, Süden Israel, wird genannt Kusch. Kusch ist das Gebiet von Sudan. Und zwar Nordsudan, was ist islamistisch, will jetzt gerade Frieden mit uns machen, aber es gibt viele, die da total dagegen sind. Und Waffen von Iranien sind gelaufen durch Sudan, zur Sinai-Wüste, zur Gazastreife und um zu bekämpfen. Und dann von Westen wird gezeichnet Libyen, und Libyen ist total islamistisch und gegen uns, ein Feind von Israel. Waffen von Libyen sind auch gegangen nach Sinai und nach der Gazastreife, um uns zu bekämpfen. Und noch dazu Erdogan, was ist ein großer Liebhaber von Israel, also im Gegenteil von Liebhaber. Aber er hat auch seine Armee jetzt involviert in Libyen. Und verschiedene Gründe, ich will jetzt nicht reingehen. Also das sind islamistische Länder. Und es steht geschrieben, sie werden kommen gegen, in Ezekiel 38, lasst man das vielleicht nur, dass sie sieht, dass es begründet ist. Steht geschrieben, welche Stadt, welches Land, wie sehen wir das aus? Lass mal lesen Vers 8.
Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wieder hergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden war. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden. Und sie wohnen in Sicherheit allesamt.
Seht ihr, das sind die Ende des Jahres. Wir sind in die Endzeiten. Er kommt gegen ein Land, der Überrest von den Schwerten, versammelt von dem Schwert, nach der Holocaust und nach alles andere, was er mitgemacht. Das ist das israelische Volk heute. Auf die Berge Israel, kein Zweifel, auch nicht genannt Palästina. Es ist nirgends in der Bibel wird Israel genannt Palästina. Nur in christlicher Bibel, an die Karten zum Ende von der Bibel, wird es manchmal noch genannt Palästina. Aber das ist falsch. Und ein Land, was war immer zerstört und ist aufgebaut. Wir wissen, es ist ausgebaut auch von Ezekiel Kapitel 36, zwei Kapitel vorher. Und wir wissen es auch, weil es steht geschrieben, in Vers 11, Sie kommen gegen ein Land, was sitzt in Ruhe, ohne Mauern und ohne Türe. Ja? Das heißt, es gibt Städte ohne Mauern. Das gab es nicht damals. Städte ohne Mauer, vor 2.500 Jahren. Heute sind die Städte ohne Mauer. Also er bezeichnet uns heute. Ein Volk, was wurde versammelt von vielen Völkern. Nicht so wie das war zur Zeit von Esra und Nehemia, dass ganz wenige kamen zurück von dem babylonischen Exil. Sondern hier ist die Rede zusammenbringen von allen Völkern. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, das ist das nächste große Krieg, was steht vor uns. Irgendwie wird es sich erfüllen. Dieses parallele Schrift, so wie ich verstehe es, ist in Zechariah Kapitel 12. Lass mal aufschlagen, Zechariah Kapitel 12, Vers 1, 2 und 3. Da steht geschrieben, dass Gott macht Jerusalem ein Problem, ein internationales Problem. Zechariah Kapitel 12, 1, 2 und 3.
Zechariah 12, Vers 1 bis 3. Ausbruch, Wort des Herrn über Israel. Das spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum.
Stopp einen Moment. Habt ihr das bemerkt? Alle Völker, was? Ringsum. Norden, Osten, Süden, Westen, Gog, Iranien, Sudan, Libyen, ringsum, ja weiter.
Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen.
Okay, nochmal wieder. Wird Mazor. Mazor ist, wenn eine Stadt wird umzingelt, gekesselt, oder wie heißt es? Belagert?
Belagert.
Ihr Lieben, wenn der nächste Krieg, wenn dieser Krieg geht los, die Palästinenser, was wohnen in Judäa und Samaria, das wird ihre Gelegenheit sein, aufzustehen gegen uns. Unsere Armee wird sehr beschäftigt sein in die Grenzen, muss sich bekämpfen. Die ganze iranische Soldaten, was die Russen werden zurückbringen, was die Türken werden zusammen. Die Türkei ist die größte Armee von NATO. Und die werden auch gegen uns kommen, so wie ich verstehe es, nach den geografischen Plätzen, was werden bezeichnet in Ezekiel 38. Das ist eine riesengroße Macht, was kommt gegen uns. Und, kann ich euch sagen, weil unsere intelligente, Entschuldigung, ich bin ein bisschen kritisch, unsere intelligente Führung, Shimon Peres mit der Frieden in den Nahosten und so weiter, alle diese Ideen, ja, haben wir unsere Armee klein gemacht. Wir haben unsere Armee beschränkt. Wir haben so und so viele Panzerdivisionen aufgelöst. Israel hat eine kleine Armee bekommen. Mehr investiert in Flugzeuge und andere Dinge, aber wir brauchen keine große Armee, haben sie gedacht, weil wir haben Frieden mit Jordanien, Frieden mit Ägypten, die Syrien-Armee ist zerstört. Die irakische Armee wurde zerstört von den Amerikanern. Wir brauchen keine große Armee. Die Libanesen sind sowieso keine große Gefahr. Wir brauchen keine große Armee. Wir brauchen nur eine ganz präzise Armee. Und auf einmal müssen wir kämpfen, Massen, was werden über uns kommen. Und in diese Zeit werden die Palästinenser Gelegenheit nehmen und werden Jerusalem umzingeln. Also es wird ein belagert werden. Weiter, Vers 3.
Und es wird geschehen an jedem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stimmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich unterweisen.
Und
alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln.
Okay, habt ihr gesehen. Vorher war das die Nationen ringsherum. Jetzt lesen wir von allen Nationen. Das sind zwei verschiedene Kriege. In der ersten Krieg, ihr Lieben, kämpfen wir. Das ist jetzt Vers 4 und 5 und 6 und, ja, und 7. Wir kämpfen mit der Hilfe von Gott. In Vers 7 steht geschrieben, Nein, wo ist es hier? Ja, in Vers 8 steht geschrieben, der Schwache wird sein, so wie König, so wie David. David war ein mächtiger Kämpfer. Und der Starke wird sein, so wie ein Engel Gottes. So und so, in so und so, andere Wörter. Also Gott gibt uns, er stärkt uns, wir kämpfen. Fällt Jerusalem oder nicht? Sagt ihr mir, lest in Vers 6. Bitte lest vor Vers 6.
An jenem Tag mache ich die Fürsten von Juda an den Feuerbecken unter Holzstücken und einen Feuerfackel unter Garben gleich. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte bleiben wie Jerusalem.
Jerusalem fällt nicht. Aber das ist nur der Gog und Magog-Krieg. Wenn wir gehen auf Ezekiel 38, finden wir, dass sie werden sich bekämpfen zwischen sich. Stellt euch vor, Iranien, die Schiite mit ihrer extremen Ideologie und ihrer Endzeit-Prophezeiung Verstand, ihre Eschatologie. Sie glauben, dass die ganze Welt muss in Feuer und Brand liegen, dass der zweite Mahdi soll kommen, das ist ihre Messias, soll kommen, die Welt regieren. Und auf der anderen Seite diese Russen, die Atheisten, frühere Kommunisten, das ist Wasser und Öl, das mischt sich nicht gut zusammen. Jeder hat seine Gedanken und sie werden sich bekämpfen und sie werden sich vernichten. Und Gott bekämpft ihnen von oben. Also wir haben keine Zeit jetzt die ganze Ezekiel 38 und 39 durchzulesen, aber das ist, was wird passieren. Und das ist der erste Krieg, der Gog und Magog-Krieg. Der zweite, der letzte Krieg ist der Armageddon-Krieg. Antichrist. Bevor ich das vergesse, möchte ich sagen, in der Offenbarung findet man wieder zum Ende von der 1000 Jahre ein Gog und Magog-Krieg. Das ist ein anderer Krieg. Ganz anders. Dieser letzte Krieg, der Teufel, was wird wieder freigesetzt sein Gefängnis und er sammelt wieder alle Völker, tut sie aufhetzen gegen Gott, sie kommen gegen Jerusalem und Feuer kommt runter vom Himmel und zerstört ihnen. Das ist dieser Gog und Magog. Ganz anders von der Gog und Magog von Ezekiel 38, 39. 2000 Jahre entfernt, eins von den anderen. Warum derselbe Name? Weil er sammelt sie wieder wahrscheinlich im Norden, wo heute Russland ist. Da werden sie zusammengebracht. Und von da ziehen sie raus und wegen dem ist es derselbe Name. Mutige, schätze ich. Ich weiß es nicht, aber die Tatsache ist derselbe Name. Okay, sind ihr noch da bei mir? Oder schläft ihr mit offenen Augen? Ja.
Also das Abraham-Abkommen in biblischen Sicht positiv oder negativ zu bewerten?
Nein, das ist immer, Frieden ist gut, es ist immer. Weißt du, es gibt auch in Isaiah die prophetische Worte nach in der Millenniumzeit, Millennium, wo es wird Frieden geben zwischen Ägypten, Israel und Syrien, Aram und so weiter. Es wird diese Frieden geben.
Werden wir alles erleben oder werden wir vorher entrückt?
Das kann ich. Ich wollte sagen, ich weiß es, aber ich kann nicht erzählen, aber ich weiß es nicht. Keiner weiß nicht, wann die Entrückung kommt. Keiner weiß nicht. Aber der Gog und Magog kommt noch vor Antichrist und vor die 7 Jahre und so weiter. Also wenn du fragst mich, ich vermute, ich denke, ja, wir werden es erleben. Gut, aber schaut mal, Zechariah Kapitel 14 jetzt, Vers 1 und 2. Zechariah 14, 1 und 2. Jetzt gehen wir auf, wo alle Nationen kommen gegen Jerusalem. Zechariah 14, 1 und 2. Bitte.
Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da verteilt man in deiner Mitte dein Hüllegut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.
Das, ihr Lieben, das stört. Der zweite Krieg ist, wo alle Völker kommen gegen Jerusalem, nicht ringsherum, alle. Und der erste Krieg, Jerusalem ist nicht gefallen, dieser Krieg, Jerusalem fällt. Wenn es fällt, das heißt, unsere Armee ist vorbei. Nach dem Yom Kippur-Krieg, wir haben zwar gewonnen und gesiegt dieses Krieg, das war ein großer Sieg, aber wir haben verloren viele von unseren Panzer, viele von unseren Flugzeugen, Munition, wir waren leer. Und die Amerikaner fingen an zu schicken mit Flugzeugen und so weiter, da mehr musste wieder aufgebaut werden. Stellt euch vor, ein Gog und Magog-Krieg, wo wir kleine Israel muss bekämpfen diese großen Armeen, und wir siegen mit Gottes Hilfe, aber danach sind wir, wie sagt man, Platsch oder wie man sagt es, Pleite oder wir sind, und jetzt kommen alle Nationen gegen uns auf irgendeine spätere Zeit und wahrscheinlich keiner hilft uns, nicht aufzubauen eine Armee wieder. Zum Ende von dieses, wir haben schon unsere, wie haben wir gelesen in Daniel Kapitel 12, wenn der Hand der Macht von der, auf Hebräisch steht geschrieben, der Hand von der Heilige Volk ist in Stücke, so wie man nimmt ein Glas und man schmeißt es und es geht in tausend Stücke, das ist das Wort. Wenn der Macht von der Heilige Volk ist kaputt, dann kommt alles zum Ende. Das heißt, wenn Antichrist, Armageddon, wenn er kommt mit alle seine, ich weiß nicht wie viele, Millionen von Soldaten und, er wird Jerusalem erobern. Halb der Stadt, steht hier geschrieben, geht in Exil. Sie werden nicht in Gefangenschaft genommen, sie werden weglaufen. Und in mein Buch schreibe ich noch andere Schriftsteller, wohin sie hinlaufen. Sie laufen Richtung Jordanien und auf der Östseite von dem Totes Meer laufen sie entlang. Und da gibt es, in Jesaja wird bezeichnet, die Route, wo sie laufen und wohin sie hingehen. Selamit Bara, das ist Petra, wo heute Petra und Bozra, diese zwei alte Städte waren. Zwischen Edom und Moab, da werden sie sich lagern lassen, 3,5 Jahre. Das ist die Frau von Offenbarung, was wird genau zu der Wüste für 3,5 Jahre und wird da besorgt. Das sind die letzten 3,5 Jahre. Also es ist viel, also ist der erstmal der Gog und Magog-Krieg. Nach der Gog und Magog-Krieg wird aufgebaut werden der nächste Tempel. Oder wird aufgebaut, nur wenn Antichrist vorkommt, in der Anfang von den 7 Jahren. Aber der nächste Tempel wird aufgebaut. Und danach alles die 7 Jahre, Antichrist und so weiter und so fort. Okay? Der Tempel, der nächste Tempel. Was für Tempel wird das sein? Was ist die Zahl von der nächste Tempel? So, 3. Ja, wer? Ja, 3? Ihr habt schon Angst zu sagen, ja. Also ihr Lieben, der nächste Tempel, was wird gebaut, ist der 6. Tempel. Nicht der 3. Der 6. Ich habe einen schlechten Traum gestern Nacht gehabt. Nein, das habe ich nicht geträumt. Das ist in der Bibel. Die Bibel redet von 8 Tempel. 8 Tempel. Der erste Tempel ist der Stiftshütte. Zweite Buch Moses. Steht geschrieben, Bnu li Mikdash, baut mir ein Tempel. Mikdash ist Tempel. Ja. Zwar von Stoffe und Leder und so weiter, aber baut mir ein Mikdash, das war ein Tempel. Der zweite Tempel war Salomon sein Tempel. Der dritte Tempel, der zweite wurde zerstört von den Babyloniern. Der dritte Tempel war der Tempel von Ezra und Nehemiah, als sie kamen zurück. Das war ein Armut-Tempel. Die alten Leute, was hatten noch in Erinnerung gehabt, der Tempel von Salomon waren am Weinen, als sie haben gesehen, dieses Tempel. Okay? Arme, miserabel Tempel. Der vierte Tempel war Herodes sein Tempel. Als Jesus hat gesagt, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder herstellen, haben sie ihm gesagt, dieses Tempel wird gebaut jetzt, was ist es da, 46 Jahre oder so, und du wirst es in 3 Tagen wieder aufstellen? Josephus Flavius redet, schreibt und erzählt von diesem Projekt, diesem Riesenprojekt von Herodes. Es ging lange nach, dass er gestorben ist, ja, weiter aufzubauen das. Aber es fing viel früher auch an. Er musste vorbereiten Material, er musste vorbereiten, ich weiß nicht die Zahl jetzt, ob es war 3000 oder wie viele Kleidung von Priester, weil nur Priester konnten arbeiten da. Und er musste vorbereiten Material, er musste beweisen, die Priester, die hohe Priester, dass er meint es ernst und er kann dieses Projekt anfangen und auch zum Ende bringen. Und das war eine von den Wunder von den alten Zeiten. Die Jünger von Jerusalem haben gesagt, schau, die Steine und die Herrlichkeit. Und das war ein riesiges Tempel. Okay, das war der vierte Tempel. Ja, noch 10 Minuten? Wir haben noch 10 Minuten. Ja. Ich nehme eben die Batterie raus, dann habe ich mehr Zeit. Okay. Ihr Lieben, der vierte Tempel stand zum Ende von der vierten Millennium. Und zu dieser Zeit hat sich der vierte biblische Fest erfüllt. Also es gibt auch 8 biblische Feste. Nach dritte Buch Moses Kapitel 23. Und der vierte Fest von der biblischen Feste ist Shavuot, Pfingsten, wo der Heilige Geist kam herunter. Vierte Tempel, Ende vor dem vierten Millennium, seit Adam und Eva. Und vierte Fest hat sich damals erfüllt. Fünfte Tempel sind wir. Nicht nur in dem Neuen Testament steht geschrieben, dass wir sind lebendige Steine, werden aufgebaut auf ein Tempel, sondern auch in dem Alten Testament werden wir benannt ein Tempel. Wo ist denn das, Daniel? Das ist in Ezekiel Kapitel 11. Ezekiel Kapitel 11, und als ihr dahin dann aufschlagt, denkt daran, ihr Lieben, denkt daran, dass Jeschua hat gesagt, dass wo 2 oder 3 zusammenkommen, da bin ich in ihre Mitte. Was ist ein Tempel? Das ist, wo Gottes Gegenwart ist. Also steht geschrieben in Ezekiel Kapitel 11, Vers 16. Bitte.
Darum sage, so spricht der Herr, Herr. Ja, ich habe sie fern unter den Nationen sein lassen. Ja, ich habe sie in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind.
Also hier steht geschrieben, Vayila Hemle Mikdash Me'at, das bedeutet, ich werde für ihnen sein, eine Tempel, Mikdash. Mikdash ist Tempel. Ein Tempel von wenigen.
Heiligtum.
Auf Hebräisch. Ihr nennt es Tempel. Dritte Tempel, zweite Tempel, erste Tempel, nicht wahr? Und hier ist dasselbe Wort, Tempel. Mikdash. Nicht nur Heiligtum. Mikdash kommt von Kadosh und Kadosh ist heilig. Heiligtum. In Hebräisch zwar. Aber die Sache ist, es wird genannt ein Tempel. Wenn wir gehen in Exil, die Zehntausende, was waren sie zur Zeit von der Apostelgeschichte, kamen zu glauben. Paulus, als er kam nach Jerusalem, sagt man ihm, schau mal, wie viele Zehntausende kamen zu glauben. Und die gingen zu Exil. Und zusammen mit den Heiden, was kam zu glauben, Gemeinden aufgebaut. Und das, jede Gemeinde, das ist ein Tempel hier. Gottes Gegenwart. Das ist der fünfte Tempel. Der fünfte Tempel stand der ganze fünfte Millennium und rein in das sechste Millennium. Und er wird zusammengenommen, aufgestanden, in einem Augenblick. Ähnliche Weise wie der erste Tempel wurde aufgebaut. In der Wüste, Moses, man hat alles vorbereitet, Bezalel, Ben-Uri und andere haben alle Komponenten vorbereitet. Erster Tag von erster Monat, von der zweite Jahr hat man in diesem Tag alles aufgebaut. Und es stand da. Man kann auch schauen an Salomon, seinen Tempel, und die Steine hat man vorbereitet in dem Feld. Und dann hat man sie vollkommen gebracht und zusammen aufgebaut. Wir waren auch vorbereitet in dem Feld, geschliffen. Meine Frau schleift mich sehr gut. Wir werden geschliffen, ja. Und dann werden wir eines Tages, ja. Der fünfte, ihr Liebe, der fünfte Fest ist der Posaunenfest. Der fünfte Fest von dritte Buch Mose Kapitel 23. Der fünfte Fest, das ist die Posaunen, das ist ein Schatten von der Entrückung. Was steht geschrieben in Thessaloniker und 1. Korinther Kapitel 15? Die Entrückung. Wenn die letzte Posaune, dann gehen wir rauf. In einem Augenblick, wir werden zusammengestellt. Fünfte Tempel, fünfte Fest, fünfte Fest, fünfte Millennium und Meister von der sechste Millennium. Der nächste Tempel ist der sechste Tempel. Er wird in Jerusalem gebaut. Das ist jetzt zu dem Ende von der sechste Millennium. Da wird sich hinstellen, der Mann, sein Zahl ist 666. Und zu dieser Zeit wird sich der sechste Fest, Bibelfest, erfüllen. Das ist der Versöhnungstag, Yom Kippur. Prophetisch Yom Kippur. Also Yom Kippur ist eine Zeit, wo das Volk muss zurückkehren zu Gott, Buße machen. Und auf Hebräisch steht da geschrieben in 3. Buch Mose Kapitel 23, Ve'inite met nafshotechem, ihr müsst eure Seele quälen. Also wirklich Buße machen. Und wir wissen, wie das wird aussehen, wenn wir gehen, springen zurück zu Sacharja Kapitel 12, die Kriege. Nach das, wir sind schon vorbei, schon keine Armee mehr. Und nach Sacharja 13, Vers 8 und 9 steht geschrieben, zwei Drittel werden sterben, ums Leben kommen in das Land. Nur ein Drittel bleibt noch übrig. Und dann, Heiliger Geist kommt über uns. Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Und wir schauen, Gott sagt, und ihr werdet mich anschauen, denn ihr habt durchbohrt. Wir werden Offenbarung bekommen von Yeshua. Und dann steht geschrieben, wird die nächste Verse, Vers also 10, 11, 12, 13, 14, Buße, weinen, Männer und Frauen alleine, der ganze Volk Israel, was übrig bleibt noch. Das ist der Trübsal Jakobs. Jeremia Kapitel 30, Vers 7. Und aus dieser Trübsal wird er, Yivasha auf Hebräisch, das ist, er wird errettet, nicht nur errettet, sondern das ist derselbe Name so wie Yeshua. Er wird Yeshua erkennen. Alle diese Plätze passen zusammen. Und noch mehrere andere hier, was ich habe jetzt nicht vor mir gerade. Das ist der sechste Tempel. Sechste Tempel, sechste Millennium, jetzt zum Ende. Sechste Fest und der 666 Mann wird da stehen. Sechs mal sechs ist. Der siebte Tempel sind die letzten neun Kapitel von Ezekiel. Das ist der Millennium-Tempel. Er wird aufgebaut auf einen Berg, was existiert heute nicht. Was wird höher sein? Jerusalem ist kein hoher Berg. Ölberg ist höher als der Jerusalemberg. Aber das wird ein Berg sein, mit den Planeten, was reinschlagen, mit Yeshua, was kommt auf den Ölberg, mit der großen Erdbeben und. Die Topographie wird sich ändern. Planeten, was schlagen ein auf den Boden, alles wird sich ändern. Wird ein Berg sein, was heute existiert nicht. Und auf dem südlichen Teil von diesem Berg, wahrscheinlich oben wird es ein Plateau sein, da wird Jerusalem, tausendjährige Jerusalem aufgebaut, wo alle Nationen werden raufgehen auf den Berg Gottes. Zur Zeit von dem Laubhüttenfest. Ja. Und eigentlich, Laubhüttenfest ist das siebte Fest und es bezeichnet die Auferstehung von Gottes Reich auf Erde. Das ist die Bedeutung von den Laubhütten. Wisst ihr, diese biblischen Feste haben eine prophetische Bedeutung. Ja, Jesus wurde auf dem Kreuz geschlagen, genau in Pessach. Er wurde auferstanden, genau in der ungesäuerte Brotfest, in den Tag, das ist nach dem Samstag, Der Tag nach dem Samstag, der Priester sollte aufheben die erste Frucht von den Weizen von dieses Jahr. So, Winkel. Und steht geschrieben, Lirzunchem. Das bedeutet, dass ihr sollt akzeptiert sein. Jeshua ist auferstanden und er ist unser Hohepriester im Himmel und wegen ihm sind wir akzeptiert im Himmel. Wegen ihm sind unsere Gebete akzeptiert und das kommt vor, dritte Buch Moses da, mit dieser Weizen. Omer, Venif, Taomer, Lirzunchem. Das ist in der Sonntag passiert. Der Tag nach dem Samstag. Genau als sich erfüllt. Das sind die Feste, was haben sich erfüllt. Der nächste, die andere Herbstfeste haben sich nicht erfüllt. Entrückung, das ist der Posaunenfest. Yom Kippur, Versöhnungstag. Trübsal Jakobs, der Zeit, wo ganz Israel wird, Buße machen. Und danach laden wir ein, Yeshua, unsere Augen werden geöffnet. Wir sagen, Baruch Abba B'Shem Adonai, gesegnet ist der, der kommt in den Namen des Herrn. Dann werden sich Himmel öffnen. Dann wird er runterkommen. Und dann wird er aufbauen, seine Königreich. Und das ist das siebte Fest. Laubhüttenfest. In Amos Kapitel 9 sagt Gott, die Zeit wird kommen, wo er wird wieder aufbauen, die zerfallene Hütte von David. Die Hütte ist ein Bild von dem Königreich von David. Also Jesus, ein tausendjähriger Reich. Ihr Lieben, warum ist eine Hütte ein Bild, ein Schatten von Gottes tausendjähriger Reich? Warum? Um das zu wissen, musst du zurückkommen nach der Pause.